Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Wir hatten letztes Mal das Thema die Schöpfung und haben uns ganz speziell mit 1. Mose 1 beschäftigt, auch schon etwas mit Kapitel 2, aber nur noch so schnell, im Schnellgang am Schluss. Und darum war es mir ein Anliegen, dass wir heute quasi als Fortsetzung vom letzten Mal uns ausführlicher mit dem Kapitel 2 beschäftigen. In Kapitel 1 wird uns gewissermaßen die Übersicht über die Schöpfung gegeben, über das 6-Tage-Werk, das mit dem 7. Tag, dem Ruhetag, gekrönt wurde. Kapitel 2, haben wir letztes Mal gesehen, ist nicht, wie die liberalen Theologen behaupten, ein anderer Schöpfungsbericht, sondern es ist eine andere Perspektive, und zwar, während Kapitel 1 uns so eine Übersicht gibt über die ganze Schöpfung, so geht Kapitel 2 ganz speziell auf die Krone der Schöpfung ein, der Mensch und Gott im Verhältnis zu Menschen. Das ist auch die Erklärung, wie wir letztes Mal gesehen haben, warum der Gottesname wechselt. In Kapitel 1 haben wir immer Gott, Gott, Elohim, Elohim. Elohim, haben wir gesehen, ist der Name für Gott, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Aber im 2. Kapitel werden wir ständig den Ausdruck finden, der Herr Gott, Yahweh Elohim. Yahweh ist der Name Gottes, wenn Gott in Bundesbeziehung zum Menschen eintritt. Auf dem Skript in der Fußnote 6 habe ich diese Dinge nochmals erläutert. Yahweh ist also Gott in Bundesbeziehung zu den Menschen. Und so hat sich Gott Israel in der Zeit des Auszugs aus Ägypten, 2. Mose 6, 2 bis 3, 6 bis 7, ganz speziell mit diesem Namen Yahweh geoffenbart, weil Gott schließlich mit Israel einen Bund geschlossen hat am Sinai. Und der Name des Bundesgottes, der so in Beziehung zum Menschen steht, ist eben Yahweh. Und darum, weil in Kapitel 2 beschrieben wird, wie Gott den Bund geschlossen hatte mit Adam. Wir kommen noch darauf ausführlicher. Den adamitischen Bund geschlossen hat, deshalb wird Gott hier genannt Yahweh. Aber weil Kapitel 2 eben ein Kapitel ist, das über die Schöpfung spricht, über Gott den Schöpfer, darum ist hinzugefügt Elohim, also kombiniert Yahweh, Elohim. Gott in Beziehung zum Menschen und dieser Gott ist aber der Schöpfer Gott. Ich habe auf dem Skript das ganze Kapitel 2 in meiner Übersetzung wiedergegeben. Sie ist sehr wörtlich, ganz bewusst, um gewisse Nuancen dann auch deutlicher hervorkommen zu lassen, heute bei unserem Bibelstudium. Kapitel 2 beginnt mit dem 7. Schöpfungstag. Also hier ist wieder mal die Kapiteleinteilung nicht so geglückt. Die Kapiteleinteilung ist ja ein viel späteres Werk von Menschen, hat also mit der Inspiration der Bibel gar nichts zu tun. Es ist ein Hilfsmittel, um sich in der Bibel orientieren zu können. Zur Zeit Jesu, vor 2000 Jahren, gab es diese Kapiteleinteilung noch nicht. Und wie hat man sich denn dann so orientieren können? Nun, zum Beispiel in den Evangelien, der Jesus spricht mit den Sadduzäern, die nicht an Auferstehung glaubten. Und da wollte er eine Stelle anführen aus 2. Mose 3. Aber da hat er nicht gesagt, in 2. Mose 3, sondern hat er gesagt, habt ihr nicht gelesen, im Dornbusch. Und dann zitiert er dort, wie der Herr Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und so weiter. Also einfach ein Stichwort aus dem Kontext im Dornbusch. Aber es ist schon so, diese Kapiteleinteilung und auch die Verseinteilung ist sehr hilfreich, aber eben nicht immer so geglückt. Es wäre besser, man hätte eben die Verse 1 bis 4 in Kapitel 2 noch zum vorangehenden Kapitel genommen. Dann ist das 7-Tage-Werk, oder die 7-Tag-Schöpfung ist so abgeschlossen mit dem Ruhetag. Und ab Vers 5 beginnt dann eben diese Beschreibung, wo der Fokus zusammengezogen wird auf den Menschen, die Krone der Schöpfung. Aber eben, den siebten Tag haben wir auch nur ganz kurz behandelt letztes Mal. Kapitel 2, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von allem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Dies also ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Hier wird erklärt, was eben in diesen sechs Tagen geschehen ist. Gott hat das Weltall, den Himmel und unseren Planeten erschaffen, mitsamt dem gesamten Sternenheer. In der Fußnote 1 bei Heer habe ich erklärt, hebräisch steht hier Zava. Zava bedeutet Armee oder Heer. Die Sterne werden also als eine Armee hier beschrieben. Nun, heute wissen wir ja etwas mehr über den Aufbau des Universums als früher. Und dieses Mehrwissen, gerade auch durch die Entdeckung mit dem Hubble-Teleskop, das wirklich Bilder schießen konnte vom Rand des sichtbaren Universums, das heißt von der Erde aus gesehen, in alle Richtungen eine Sichtweite von 13 Milliarden Lichtjahren. Das ist keine Zeitangabe, sondern eine Distanzangabe. Also die entferntesten Galaxien, die man jetzt fotografieren konnte, da würde das Licht brauchen von der Erde bis an den Rand des Weltalls 13 Milliarden Jahre. Ja? Und darum die Lichtjahre meinen diese Distanz, die das Licht, das 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, das 7-mal um die Erde in einer Sekunde, brauchen würde. Aber das ist erst der Rand des sichtbaren Universums. Das heißt nicht, dass es dort fertig ist. Ich mag mich noch erinnern, als ich als Teenager auf dem Gymnasium war, in dieser Zeit hat man gesprochen von einem Weltall mit einem Radius von 5 Milliarden Lichtjahre. Und heute muss man, spricht man von 13, einem Radius von 13 Milliarden Lichtjahren. Also man hat schon einige Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Aber es ist so, die entferntesten Galaxien, die leuchten auf der Erde noch so schwach sichtbar, wie wenn man eine glühende Zigarette auf dem Mond von hier aus fotografieren wollte. Aber es ist doch sensationell, was man da noch wahrnehmen kann. Aber ein solcher kleiner Lichtpunkt, so schwach, umfasst 200 Milliarden Sonnen. Oder beziehungsweise Sterne. Sterne sind ja Sonnen. Also gewaltig. Nun, heute rechnet man mit 100 Milliarden Galaxien. Das sind solche Spiralen. Ein großer Teil sind Spiralen, dann gibt es auch Kugelsternhaufen und so weiter. Man rechnet also mit 100 Milliarden solchen Sternansammlungen, die je aus etwa 200 Milliarden Sternen bestehen. 100 bis 200 Milliarden. Und so rechnet man hoch, muss es im sichtbaren Universum etwa 10 hoch 25 Sterne geben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Das übersteigt jeglichen menschlichen Begriff, aber man kann es vielleicht so erklären. Einer der schnellsten Computer heute, der schafft es, in einer Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen durchzuführen. Also da könnt ihr auch in einer Sekunde von 1 bis 10 Milliarden zählen. Wenn der nun die Zahl der sichtbaren Sterne, 10 hoch 25 Sterne, zählen müsste, würde er 30 Millionen Jahre brauchen. Und so lange lebt ja kein PC. Aber das zeigt uns etwas von diesem Unerfasslichen. Und nun, was man gesehen hat, praktisch alle sichtbaren Sterne, die wir am Nachthimmel sehen können, mit Ausnahme von einem kleinen Lichtfleckchen, dem Andromeda-Nebel, gehören alle diese Sterne zu unserer Milchstraße, zu unserer Galaxie. Das ist also eine Spirale mit 200 Milliarden Sonnen und das Ganze dreht sich so im Kreis herum. Das heißt, wenn unser Sonnensystem irgendwo für sich wäre im Weltall und nicht zu einer Milchstraße gehören würde, zu einer Galaxie, dann wäre unser Nachthimmel schlicht und einfach pechschwarz. Wir würden gar nichts sehen von Auge. Aber weil wir zu dieser Galaxie gehören, sehen wir nachts im besten Fall 3000 Sterne etwa. Ja, und es ist also schon erstaunlich, die Erde umkreist die Sonne, das ist unser Sonnensystem, das Ganze gehört zu dieser Milchstraße mit 200 Milliarden Sonnen. Übrigens ein Durchmesser von 100.000 Lichtjahren, von einem Rand zum anderen. Aber dann eben dieses kleine Fleckchen, das man noch sehen kann von Auge, der Andromeda-Nebel, das ist auch eine Galaxie mit etwa 200 Milliarden Sonnen. Das ist also eine der Nachbargalaxien, 2,7 Millionen Lichtjahre entfernt. Aber wenn man nun den größeren Bereich des Himmels abgesucht hat, so im Umfeld von 100 Millionen Lichtjahren, hat man gesehen, da gibt es eine ganze Anhäufung von verschiedenen Galaxien. Und das nennt man nun den lokalen Haufen. Also wir gehören zum lokalen Haufen. Und man hat das Weltall eben in einem viel größeren Radius abgesucht. Und dann hat man festgestellt, im Umkreis von einer Milliarde Lichtjahren, ja, unser Haufen gehört zu einer ganzen Ansammlung von Haufen. Und das nennt man den Virgo-Supergalaxienhaufen. Das ist einfach noch wichtig, damit man weiß, wo wir zu Hause sind, ja? Wenn man sich mal verliert im Weltall. Und man ist noch weitergegangen und schließt eben bis 13 Milliarden Lichtjahre. Und da hat man gesehen, das ganze Weltall ist voller solcher Supergalaxienhaufen. Und zwar sehr schematisch angeordnet. Es gibt ständig Blasen, leere Blasen, die sind eigentlich ein Vakuum. Und an den Rändern dieser Blasen sind diese Supergalaxienhaufen angeordnet. Also das ganze Weltall, muss man sich vorstellen, voller Blasen. Und an den Rändern der Blasen sind diese Supergalaxienhaufen angeordnet. Und so im Zentrum ist eben unser Virgo-Supergalaxienhaufen, zu dem wir gehören. Und da drin der lokale Haufen. Und im lokalen Haufen gehören wir zu unserer Milchstraße. Und in der Milchstraße eben zum Sonnensystem. Das Ganze ist also effektiv aufgebaut wie eine Armee. Ja, eine Armee ist aus kleinen Einheiten, die unter einem Führer stehen. Und diese kleinen Einheiten gehören dann wieder zu größeren Einheiten. So ist die ganze Armee aufgebaut bis immer zu größeren Verbänden. Und genau so ist das ganze Weltall aufgebaut. Und darum ist es eben sehr eindrücklich, dass die Bibel im Zusammenhang mit den Sternen nicht von einem chaotischen Haufen spricht, sondern von einem Heer, von einer Armee. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Also der Himmel meint den Raum, den Weltraum, die Erde, unser Planet und das Sternenheer, das sind eben diese geordneten Haufen im Weltall, diese Armee. Dann lesen wir Vers 2, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Gott hat also geschaffen und es kam der Moment, wo er aufhörte zu schaffen. Das ist sehr wichtig. Wir können uns also die Welt nicht so vorstellen, dass im Moment ständig, sagen wir, neue Energie entsteht. Oder neue Materie. Und das ist genau das, was die moderne Physik beobachtet hat. Denn einer der wichtigsten Sätze ist der erste thermodynamische Hauptsatz. Der sagt, die Summe der Energie bleibt immer gleich. Das klingt so unspektakulär, aber es ist sehr spektakulär. Das will nämlich sagen, es gibt keine neue Energie. Nur das, was da vorhanden ist,
in diesem Weltraum, den wir im Prinzip als ein geschlossenes System sehen müssen. Und es entsteht keine neue Materie, keine neue Energie. Also irgendwann muss es einen Anfang gegeben haben. Das ist die Folge. Denn woher kommt das? Weil der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, aber die Menge der Energie, die für eine nützliche Arbeit zur Verfügung steht, die nimmt ständig ab. Nicht wahr? Unsere Sonne kann man vergleichen mit einer Kerze. Eine Kerze brennt und einmal ist sie dann ausgebrannt. Und so ist es auch mit unserer Sonne. Sie brennt wie wild, ja. Und der Tag kommt, rein theoretisch, wo die Sonne einmal ausgebrannt wäre. Und das gilt für alle Sterne. Das heißt, das Endziel des Weltalls wäre, wenn es einfach so weitergehen würde, dass der Zeitpunkt käme, wo alles in einer Starre enden würde. Ja, aber wir hatten das ganze Weltall aufgezogen. Also der zweite thermodynamische Hauptsatz verlangt, es muss einen Anfang gegeben haben. Das Weltall kann nicht einfach ewig sein. Ja, und die Bibel sagt, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Gott hat alles erschaffen, die Materie, die Energie, eben die Galaxien, die Galaxienhaufen, die Supergalaxienhaufen. Aber dann war das fertig. Gott ist nicht weiter am Schaffen, am Erschaffen. Es ist eine abgeschlossene Schöpfung. Ja, und dann lesen wir hier, Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Ich habe hier in Fußnote 2 erklärt, auf Hebräisch steht hier Malacha für Werk. Und Malacha kommt von einer Wurzel, Laach, und das heißt verkünden. Das heißt, Werk, Arbeit, hat den Klang im Hebräischen drin, dass hier etwas verkündet wird. Und es ist ja tatsächlich so, die Arbeit, der wir nachgehen, diese Arbeit sagt ja irgendwie etwas über uns aus. Und darum, wenn Leute sich kennenlernen, kommt schnell mal die Arbeit, was machst du so? Ja? Weil, wenn man weiß, was jemand macht, was ihn interessiert, was ihn eben Tag ein, Tag aus beschäftigt, dann erfährt man etwas über sein Wesen. Also unsere Arbeit verkündet etwas. Sagt etwas über uns aus. Und so ist es mit Gottes Werk. Gottes Malacha ist eine Botschaft. Und tatsächlich schreibt ja David in Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Er erklärt, es ist eine Botschaft ohne Rede, man hört keinen Schall und trotzdem kann man diese Botschaft auf der ganzen Welt verstehen. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 1, Vers 20, es tut mir leid, das ist einiges an Wiederholung von gestern, für diejenigen, die in Erlinsbach waren bei dem Vortrag Spuren Gottes im Weltall, die haben schon einiges davon gehört, aber wir gehen dann nachher weiter und hören ganz neue Dinge. Römer 1, ab Vers 18 spricht der Apostel Paulus über die Heidenwelt, über die Völker, die Gottes Wort nicht haben. Und er sagt, die kennen aber trotzdem die Existenz des Schöpfers. Und da steht in Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Wie hat Gott seine Existenz geoffenbart? Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also Apostel Paulus sagt, dass man mit dem Verstand wahrnehmen kann in der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. All diese Ordnung, die braucht ja einen Ordner. In der modernen Astronomie hat man keine Erklärung, wie diese Galaxien, diese Spiralen entstanden sind. Niemand kann das erklären. Man weiß es nicht. Man glaubt, es sei durch einen Urknall, sei alles entstanden. Zuerst gab es nichts und dann plötzlich sei aus dem Nichts heraus Energie und Materie entstanden, die explodiert sei und in der Folge aus dieser Explosion seien dann die die Galaxien entstanden. Aber niemand kann uns erklären, wie das gegangen sein soll. Dass plötzlich aus der Explosion heraus dann diese schönen, wohlgeformten Galaxien entstehen. Und niemand kann uns erklären, warum sind die so schön in Haufen angeordnet und in Superhaufen. Und warum sind diese Superhaufen so schön an Vakuumblasen angeordnet? Kann es niemand erklären. Ja, aber das spricht alles von Ordnung und von Plan. Und darum sagt die Bibel, mit dem Verstand kann man durch die Schöpfung erkennen, dass Gott existiert. Er ist zwar unsichtbar. Und seine Kraft ist ewig. Und seine Göttlichkeit ist unfasslich für uns. Aber durch die Erschaffung der Welt kann man in Gottes Werk, das eben von diesem Schöpfer spricht, kann man das wahrnehmen. Und der Apostel Paulus sagt, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also nie wird sich ein Mensch einmal vor dem Thron, vor dem Richterthron Gottes entschuldigen können und sagen, ich hatte keine Bibel. Sonst hätte ich schon geglaubt. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Hiob sagt, im Buch Hiob wird gesagt, Kapitel 9, auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten können. Das ist eindrücklich. Also keine Entschuldigung, das reicht schon. Auch wenn man das Evangelium nie gehört hat, das Zeugnis der Schöpfung reicht. Und Römer 2 macht übrigens deutlich, das Zeugnis unseres Gewissens reicht auch, um jeden Menschen auf der Welt, ob er die Bibel hat oder nicht, zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig geworden. Und so macht Römer 1 und 2 klar, wenn der Mensch mit seinem schlechten Gewissen umkehrt zum Schöpfergott, ihm seine Schuld bekennt, erhält er Vergebung. Auch wenn er das Evangelium noch nie gehört hat. Wir haben ja nichts dafür, wenn er das Evangelium noch nie gehört hat. Ja? Aber auch so ist man ohne Entschuldigung, weil diese Botschaft der Schöpfung, wir sind ja ausgegangen von diesem Wort Malacha, so klar und so deutlich ist. Übrigens, nochmal etwas zu sagen zu diesen Galaxien. Praktisch alle Galaxien, die man sieht, diese 100 Milliarden von der Erde aus, die bewegen sich von uns weg. Und die am Rand des sichtbaren Weltalls, die sind sogar die schnellsten. Also je weiter weg, desto schneller gehen sie von uns weg. Und die am Rand haben fast Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das Weltall dehnt sich aus. Und darum hat man sich überlegt, ja, das muss ja irgendwo einen Anfang gehabt haben. Und darum hat man sich gesagt, am Anfang war alles schön beieinander. Und da hat es einen Knall gegeben, darum geht alles auseinander. Nur, da kann man uns aber nicht erklären, warum hat es nicht ein schwarzes Loch gegeben. Denn wenn viel Materie im Weltall nahe beieinander ist, dann gibt es eine solche Anziehungskraft zum Zentrum hin, dass alles in sich selber zusammenfällt und dann immer noch mehr und noch mehr. Und am Schluss ist es ein schwarzes Loch. Das hat eine solche Anziehungskraft, wenn irgendwo ein Lichtstrahl da in die Nähe kommt, wird er gerade verschluckt vom schwarzen Loch. Also es hätte ja gar nie knallen dürfen. Alles hätte verschluckt werden müssen. Und wenn man diese schlauen Leute wie Stephen Hawking fragen würde, ja, aber wieso hat es geknallt? Das hätte ja eigentlich nicht explodieren, sondern implodieren, nach innen gehen müssen. Dann sagt er, ja, damals gab es die Naturgesetze noch nicht. Aber da bin ich ein bisschen beleidigt, weil diese evolutionistischen Wissenschaftler, die haben uns immer ausgelacht. Weil wir glauben, dass die irgendwie eine übernatürliche Macht gewirkt hat. Die sagen, nein, wir erklären alles nur aus den Naturgesetzen, so wie wir sie heute feststellen können. Wir holen da nicht irgendwo noch Hilfe da von außen. Wir wollen alles erklären, so wie man das messen und feststellen kann heute. Und sagen, ja, das stimmt ja nicht, das macht ja gar nicht. Ihr sagt am Anfang, gab es keine Naturgesetze, sonst funktioniert euer System nicht. Und es funktioniert auch so nicht. Ja, eben, es hätte gar nie knallen dürfen. Und Sie können uns auch nicht erklären, eben, warum hat es dann diese Ordnung gegeben. Und übrigens, die Galaxien, die drehen sich, ja, und innerhalb von 100 bis 500 Millionen Jahren müssten die aufgerollt sein. Man weiß ganz genau, die Geschwindigkeiten der Sonnen gegen das Zentrum hin und die am Rand, und die Geschwindigkeitsverhältnisse sind so, dass alles aufrollen würde. Aber sie sind schön, schön rund. Im ganzen Weltall. Es ist ein Zeugnis, dass die Schöpfung jung ist. Und 100 bis 500 Millionen Jahre ist ja viel. Aber im Vergleich zu den angeblichen 13,7 Milliarden Jahre, die das hier vergangen seien seit dem Urknall, ist das natürlich sehr, sehr wenig. Das reicht ja nicht mal für die Evolution des Lebens auf der Erde. 100 Millionen Jahre. Dumm, ja? Aber das wissen diese gescheiten Leute auch. Und was haben sie gesagt? Die haben jetzt in den vergangenen Jahren etwas Neues erfunden. Schwarze Materie und schwarze Energie. Sie sagen, das, was wir sehen, das ist nur 4% vom Weltall. Aber all diese Vakuumblasen, die wir nicht erklären können, weil eigentlich sollte ja von einer Explosion her alles gleichförmig verteilt sein, die sind ausgefüllt mit schwarzer Materie und schwarzer Energie. Ja, was ist schwarze Materie? Hat man das schon mal messen können? Nein. Noch nie gesehen? Nein, es ist schwarze Materie, kann man nicht sehen. Ja, und wie sind das Atome wie unsere Atome? Nein, es ist eine andere Art von Materie. Wir wissen nicht, was es ist. Aber es muss es haben. Weil es muss geknallt haben, dann muss es auch gleichförmig verteilt sein. Also dann muss das geben. Ja, und dann sagt man auch, es muss es ja geben, weil sonst müssten die Spiralen längst aufgelöst sein. Aber diese schwarze Materie wirkt als Klebstoff, dass die schön zusammenbleiben. Ja, da kann man nur noch sagen, mit 1. Korinther 1, Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Das klingt also mehr nach schwarzer Magie als nach Physik. Aber noch etwas möchte ich sagen. Dazu schlagen wir auf Jesaja 45, Vers 12. Da sagt Gott, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Das ist eine Anspielung, eben zurück auf 1. Mose 1 und 2. Meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. Also Gott hat diese Armee der Sterne positioniert, aber er sagt, er hat den Himmel ausgespannt. Und es gibt eine ganze Reihe von Stellen, zum Beispiel Hiob 9, Sacharja 12, Vers 1, Psalm 104, wo darüber gesprochen wird, dass Gott den Himmel ausbreitet. Und zwar beides in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das ist genau das, was wir beobachten. Das Weltall dehnt sich aus. Aber es ist nicht ein Knall, der das gemacht hat, sondern der Schöpfer breitet es aus. Und jetzt ein interessanter Gedanke. Albert Einstein, der große jüdische Physiker im 20. Jahrhundert, hat ja die Relativitätstheorie entwickelt. Und hat er gezeigt, dass Zeit relativ ist. Zeit hängt ab von der Geschwindigkeit. Also wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, dann würde die Zeit ganz anders verlaufen, als so wie sie auf der Erde verläuft. Aber das können wir ja nicht bei Lichtgeschwindigkeit annehmen. Und sie hängt auch ab von der Anziehungskraft, von der Gravitation. Zum Beispiel mit Atomuhren kann man feststellen, dass bei Hochhäusern oben die Zeit ganz, ganz wenig, für uns Menschen ist das ohne Bedeutung, aber ganz wenig anders verläuft im Tempo als unten auf der Straße. Das ist relativ. Und nun hat ein Physiker, ein Gläubiger, Humphrey, eine ganz neue Kosmostheorie aufgestellt, und ausgehend von der Bibel und diesen Aussagen, dass Gott das Weltall ausdehnt. Und da kommt er zu dem interessanten Schluss, dass hätte man, als Gott eben in 1. Mose 1, Vers 1 Himmel und Erde geschaffen hat und ausgebreitet hat, hätte man am Rand des Weltalls eine Uhr gehabt, eine Atomuhr, und auf der Erde, dann hätte es völlig andere Zeiten gegeben. Nicht nur auch in einem schwarzen Loch zum Beispiel, dort wird die Zeit praktisch auf Null gebremst. Können wir uns nicht vorstellen. Darum kann man physikalisch überhaupt nicht mehr sagen, was in einem schwarzen Loch ist. Es ist quasi wie der Bereich der Ewigkeit oder gerade nahe an der Ewigkeit. Und Humphrey zeigt, das kann man sich ganz schön erklären, dass im Weltall Zeiten abgelaufen sind von Milliarden Jahren. Und das Licht hatte Zeit, sich so durch den Raum zu bewegen, während auf der Erde waren es genau 6 normale Tage, so wie jeder Tag heute in einer Woche. Aber im Weltall sind die Zeiten unterschiedlich. Und gerade das hängt zusammen mit diesem Ausbreiten, mit diesem Ausdehnen. Fantastisch, oder? Sind einige Fragen beantwortet. Es ist also nicht so, dass wir jetzt sagen können, das ist nun die Theorie. Da wird weiter daran gearbeitet und daran auch kritisiert. Aber es ist ein ganz interessanter neuer Ansatz, der wirklich ausgeht von dem, was die Bibel darüber sagt. Und eben über das Erstaunliche, Gott breitet das Weltall aus. Und das ändert also überhaupt nichts daran, dass die 6-Tage-Schöpfung war eine ganz normale 6-Tage-Schöpfung. Ja, und dann heißt es weiter in 1. Mose 2, Vers 2, und er ruhte am 7. Tag von allem Werk, das er gemacht hatte. Die Fußnote 3 erklärt, für Ruhen steht hier das hebräische Tätigkeitswort Shabbat. Ruhen, aufhören, stoppen. Das erwähne ich darum, weil es hat ja immer Leute gegeben, die haben gesagt, ja was, musste Gott ausruhen, ist er müde geworden von diesen 6 Tagen? Das ist überhaupt nicht der Gedanke, sondern es geht darum, Gott hat gestoppt, er hat aufgehört zu schaffen. Er hat während 6 Tagen hat er erschaffen und neue Dinge ins Dasein gebracht, aber dann hat Gott aufgehört. Und Vers 3, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Also ein Ruhetag war gewissermaßen auch der Tag, an dem Gott sich an seinem Werk erfreuen konnte. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben vielleicht als Christen manchmal das Gefühl, wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir nicht irgendwie ein Gefühl der Befriedigung und der Freude haben. Das ist so quasi wie eine Selbstgefälligkeit. Aber Gott zeigt, dieser Ruhetag ist gewissermaßen auch ein glückliches Zurückschauen auf das, was gemacht worden ist. Und Gott wollte uns damit zeigen, wir dürfen wirklich Freude haben, wenn Gott uns Gelingen gegeben hat in einer Sache, nicht eben um uns selber zu verherrlichen, sondern Gott zu danken für das Gelungene. Also ein sehr wichtiger Gedanke, auch ganz praktisch. Ja, und Gott hat also diesen Tag geheiligt, das heißt, auf die Seite gestellt. Heiligen bedeutet absondern. Also ihn besonders ausgezeichnet, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Es wird aber hier nicht gesagt, dass Gott dem Menschen ein Gebot gegeben hätte, nun auch den Sabbat zu feiern. Ja? Das kommt erst mit den 10 Geboten in 2. Mose 20. Schlagen wir auf 2. Mose 20. Und zwar haben wir da das 4. Gebot in Vers 8. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber der 7. Tag ist Schabbat. Das ist nun das Hauptwort Ruhe von dem Tätigkeitswort Schabbat. Ruhen, stoppen, aufhören. Also Schabbat als Hauptwort, der Name des Tages, hat ein langes A, Shabbat, und das Tätigkeitswort Shabbat, ein kurzes A. Aber der 7. Tag ist Shabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Schabbattag und heiligte ihn. Also hier gibt Gott Israel das Gesetz vom Sabbat. Aber nie hat er den Völkern dieses Gesetz vorher gegeben, den Menschen. Er hat auch Adam nicht dieses gegeben als Gesetz, als Gebot. Und was nun wichtig, auch für das Neue Testament, denn im Neuen Testament haben wir auch kein Sabbatgebot für die Gemeinde. Ganz im Gegenteil, in Kolosser 2 wird sogar gewarnt vor denen, die ein solches Sabbatgebot den Erlösten auferlegen wollen. Da heißt es in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder Neumond oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Also hier erklärt der Apostel Paulus all diese Einrichtungen des Alten Testaments für Israel, das sind Schattenbilder auf etwas, das einmal in Christus Realität werden sollte. So weist der Sabbattag zum Beispiel hin auf die Ruhe, die Gott den Erlösten gibt. Wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Diese Ruhe, diese innere Ruhe des Gewissens, das ist eigentlich die Erfüllung von dem, was der Sabbat als Ruhe Gottes aussagt. Der wahre Erlöste soll in diese Ruhe, die Gott genossen hat am siebten Tag, in diese Ruhe Gottes eingeführt werden. Aber im wörtlichen Sinn hat Gott dieses Gebot Israel gegeben und der Apostel Paulus sagt, niemand soll euch verurteilen im Zusammenhang, wenn es geht um Speise, Trank, Feste, Neumonde, Sabbate. Also wenn Christen das nicht beobachten, dann begehen sie nicht eine Sünde, denn Gott hat ihnen dieses Gebot nicht gegeben. Also eine sehr klare Sache. Und in 2. Mose sagt Gott später, nach den 10 Geboten, dass der Sabbat das Zeichen des Bundes sei zwischen ihm und Israel. Nicht zwischen ihm und der Gemeinde. Oder zwischen ihm und den Völkern, den Menschen allgemein. Sehr wichtig. Aber dieser siebte Tag ist von Anfang an ausgezeichnet worden und Gott hat ihn so auf die Seite gestellt. Geheiligt. Und nun ein eigenartiger Ausdruck, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Bei erschaffen steht wieder das Wort bara, das wir letztes Mal behandelt haben, in 1. Mose 1, Vers 1, 20 und 27. Ich habe dort erklärt, bara wird in der Bibel nur gebraucht für Gottes Schaffen, nie für den Menschen. Und hier wird nun gesagt, eben Gott hat all dieses Werk erschaffen, aber wird hinzugefügt, indem er es machte. Was drückt das aus? Das besagt, dass Gott eben Dinge zubereitet hat, speziell. Dieses Machen drückt das Zubereiten aus. Zum Beispiel hat Gott den Menschen erschaffen, aber wir werden gleich sehen, wie er das gemacht hat. Er hat Erde genommen und hat diese Erde wie ein Töpfer geformt und so den Menschen gemacht. Eva hätte er ja auf einen Schlag machen können, aber er hat eine Operation durchgeführt, eine Rippe entfernt, wie wir noch sehen werden, und diese Rippe umgearbeitet zu einer Frau. Das drückt dieses Machen aus, dieses Zubereiten. Zum Beispiel in 1. Mose 19, als diese drei Männer auf Besuch kommen zu Abraham, Abraham weiß nicht, das ist Gott und zwei Engel, er meint, das sind normale Menschen, er lädt diese Fremden ein und dann, interessant, der muss nicht einfach Sarah alles machen, da bereitet er ganz viele Dinge für das Essen zu und das heißt, er machte ein Kalb, wörtlich, auf Hebräisch. Aber das heißt, er hat das Kalb zubereitet. Das Kalb war schon da, ja, das Kalb. Aber er hat es geschlachtet, ausgenommen, Metzgereiarbeit durchgeführt und dann hat er eben das Fleisch so zubereitet, damit man es essen konnte. Das ist Machen, Zubereiten. Also Gott hat alles erschaffen und hat von verschiedenen Dingen, wie das gesagt, wie er das dann ausdrücklich auch eben zubereitet hat, modelliert hat. Nicht bei allem wird das so gesagt, aber bei gewissen Dingen, indem er es machte. Und nun wird das Ganze abgeschlossen. Dies also ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Auf Tontafeln haben schon die alten Babylonier am Schluss jeweils ein Kolophon hingesetzt. Ein Kolophon bedeutet eine Bemerkung, manchmal eine Angabe, zu welcher Zeit diese Tontafel geschrieben wurde oder wem die Tontafel gehörte. Und interessant ist hier genau diese Art von Abschluss. Dies also ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde. Als sie erschaffen wurden, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Nun, für Entstehungsgeschichte steht der Ausdruck Toledot auf Hebräisch. Und das kommt noch 10-mal vor im ersten Buch Mose. Und wenn man dem nachgeht, kann man sehen, das schließt immer wieder einen Bericht ab. Zum Beispiel, das ist die Toledot von Adam, das ist die Toledot von Noah, das ist die Toledot von Abraham. Und es war P.J. Weismann, einer der großen Spezialisten im 20. Jahrhundert für Keilschrifttafeln, der auf diese Idee gekommen ist, könnte es sein, dass die Patriarchen bereits Berichte geschrieben haben und diese Tafeln jeweils mit einem Kolophon so abgeschlossen haben. Und das Interessante ist, dieser Aufbau, wie man im ersten Buch Mose, aber bei den weiteren Büchern Mose ist das nicht mehr der Fall. Und das wäre dann ein Hinweis, dass Mose diese Tontafeln vorliegen hatte und unter der Inspiration des Heiligen Geistes hat er unter Benutzung dieser Tafeln das erste Buch Mose geschrieben. Und das ist nicht irgendwie ein Problem für die Inspiration. Lukas schreibt ja selbst auch in Lukas 1, dass er den verschiedenen Augenzeugen nachgegangen ist und hat die Berichte gesammelt und dann hat er das Lukas-Evangelium geschrieben. Oder die Bücher Chronika und Könige, die geben immer wieder die Quellen an, wo man das und das außerbiblisch nachlesen könnte. Im Buch sowieso, im Buch sowieso. Eine ganze Serie von Büchern werden dort angegeben als Quellen. Aber nicht diese Bücher waren inspiriert, sondern was wirklich inspiriert war als Gottes Wort, das war dann die Abfassung der Königebücher, die Abfassung der Chroniker, die Abfassung des Lukas-Evangeliums, die Abfassung des ersten Buches Mose. Ja, und dann würde das eben bedeuten, dass diese erste Tafel entstanden ist, da in der Zeit der Schöpfung, also ohne da große Zeitabstände, sondern in der Zeit von Adams Erschaffung. Und das würde bedeuten, dass Gott wohl diese erste Tafel geschrieben hat und dann der nächste Abschnitt bis Kapitel 5, das ist dann der Bericht, den Adam verfassen musste. Und dieses Toledot kommt vor in Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Ursprungsgeschichte. An dem Tag oder zur Zeit, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Und so weiter. Das wird also bedeuten, dass auch die Entstehung der Schrift eben zurückgeht bis auf die vorsintflutliche Zeit. Und da gibt es auch gar keinen begründeten Einwand, denn zum Beispiel auch die Hieroglyphenschrift, die ist in der Archäologie plötzlich da. Man hat nie gefunden eine allmähliche Entwicklung hin zur Hieroglyphenschrift. Mit ihren komplexen Regeln ist die wie auf einen Schlag da. Woher kam das alles? Nun, wir müssen uns eben unter Noah und auch den Patriarchen vor der Flut nicht so primitive Urmenschen vorstellen, sondern Adam wurde geschaffen eben in Topform. Und wir werden das gleich auch sehen, der war auch in der Lage, sofort den Tieren Namen zu geben, aber ich möchte da nicht zu weit vorgreifen. Und da muss man sagen, ein besserer Biologe als Adam muss erst noch geboren werden. Ja, und jetzt Vers 4 noch dieser Ausdruck zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Bei zur Zeit habe ich da Fußnote 5 hingesetzt, hebräisch beyom, wörtlich am Tag. Am Tag, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Aber ein Problem, am Tag. Ich habe gemeint, das seien 6 Tage. Warum steht hier am Tag? Nun, ganz wichtig, dieser Ausdruck beyom ist ein feststehender Ausdruck auf Hebräisch. Grammatikalisch sagt man, das ist ein adverbialer Ausdruck mit Bezug auf eine bestimmte Zeitepoche. Und zum Beispiel auch in der Prophetie wird immer wieder der Ausdruck gebraucht für die Zukunft, für die Endzeit, an dem Tag, an dem Tag. Und da merkt man, aber da geht es ja ums tausendjährige Reich. Oder geht es um die ganze Periode der Endzeit. Beyom. Aber Beyom meint eben nicht ein Tag, ein 24-Stunden-Tag, sondern eben eine Epoche. So wie wir sagen, heutzutage, da haben wir auch das Wort Tag drin, aber niemand denkt bei heutzutage an 24 Stunden. Das ist die Epoche. Und so ist es eben Beyom genauso. Ich habe hier hingewiesen auf Jesaja 4, Vers 1, dann Vers 2, 11, Vers 10 und 11, Sacharja 12, Vers 3 und so weiter und so fort. Überall wird dieser Ausdruck eben für eine Periode benutzt. Also darum habe ich übersetzt, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. So, jetzt wäre eigentlich Zeit für Pause, eine Viertelstunde.